Heute mit Musikjournalist Martin Hommel.
Zum einen kam ganz oft die Frage, was ist denn Musikradio? Und dann so mit dem Kommentar, naja, alles, was du willst, passiert ja schon, so bei Radio 1 zum Beispiel. Und dann dachte ich so, okay, ich hätte es vielleicht noch besser erklären müssen, was ich eigentlich will. Nämlich ein Radio, was Musikradio ist und nicht nur ein Radio 1, was ja sicherlich ein gutes Radio ist, aber das ist ja kein Musikradio, weil die machen da ja ganz viel neben dem Musikalischen, was sie sicherlich gut machen.
Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Podcast-Partner König und Meier aus Wertheim am Main. Bei manchen ja auch vielleicht bekannt als K&M. Ein familiengeführtes Unternehmen, das seit über 70 Jahren in der Musikwelt aktiv ist und für durchdachtes Zubehör in bester Qualität steht. Und noch dazu fertigen sie hier Made in Germany. Sie sagen selber, dass sie einer der weltweit führenden Hersteller für Musikzubehör sind. Und auch wir sind ja begeistert hier von der Qualität des Equipments und nutzen das auch schon lange für die Produktion dieses Podcasts. König und Meier gibt 5 Jahre Garantie und noch dazu eine 10-jährige Ersatzteilgarantie. Damit wollen sie einen Beitrag zu nachhaltigen Produkten und gegen eine Wegwerfproduktgesellschaft leisten. Wer sich dann also einmal die Ständer, Stative, Sitze oder das weitere Zubehör anschauen möchte, der kann dies auf www.k-m.de tun. Und die Produkte sind ja auch überall im Musikhandel erhältlich. Ich freue mich heute, Martin Hommel im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Martin ist Musikjournalist, Musikliebhaber und sagt selbst, er sei ja Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber gleichzeitig findet er sich in dem Programmangebot aber auch irgendwie gar nicht so wieder und initiierte, wo ist hier der Krach, um Programmmacherinnen in 5 europäischen Ländern und Australien zu fragen, was sie anders machen. Herzlich willkommen, Martin.
Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass du so schnell Zeit hast. Ich habe es im Vorgespräch gesagt. Ich freue mich ja auch insbesondere, wenn man dann auch so technisch komplett easy unterwegs ist, weil du hast ja schon alles. Du machst selber ja auch Radio, machst was mit Medien. Was kam vorher, bevor wir darüber sprechen? Du hast selber Musik gemacht. Ich denke mal, damit ging es wie bei vielen, ging es los, oder?
Ja, also ich glaube vorher sogar noch dann eher so als DJ. Ich komme aus so einem ganz kleinen Dorf im Erzgebirge.
Ja.
Und da habe ich aufgelegt auf Dorffesten und Hochzeiten. Und das waren jetzt nicht so die geilsten Indie-Gigs, sondern eher so große Schlager-Revue irgendwie. Aber so ging das bei mir los und dann kamen dann natürlich so die ersten Bands, wo man dann auch so, ja klar, so Songs gecovert hat irgendwie.
Ja.
Das von Nirvana, Ärzte und Smashing Pumpkins und sowas. Und das, ja, das habe ich dann lange gemacht und auch dann eigene Bands gehabt, wo wir dann selber Musik geschrieben haben und auch gespielt haben.
Ja, ich habe gesehen, du hattest auch eine Band, als du in UK warst, ne? Oder in Bristol.
Genau, ja.
Das ist ja so eine Musikerhochburg, oder?
Ja, es war krass, genau. Ich bin da auch aus dem Erzgebirge rausgefallen und dann nach dem Abitur direkt in England gelandet und das war so. Also es war halt voll so der Epiphany-Moment, wie der Engländer sagt, so, ne? Also was da ist alles passiert, was ich bisher nur aus dem Radio oder aus dem Fernsehen kannte. Und dann habe ich da auch eine Band gehabt und auch so in dieser Bubble von Invader Records, was Jeff Barrow ist und Portishead so, und man kannte sich dann auch irgendwie alle so, ne? Und das war schon echt nice irgendwie. Also es war geil im Mutterland des Indie oder des Rocks irgendwie,
ja, voll.
Einfach. Musik zu machen.
Warst du dann der quasi der Deutsche in der Band? Also die ist andere als Engländer? Also,
ja, ich war der Deutsche in der Band.
Okay.
Mein Vater fand das auch immer witzig. Also es gab da noch MySpace und wir hatten dann unseren Namen auf der MySpace-Seite und dann war dann so dieser einzige deutsche Name da.
Okay. Das heißt, was hat dich dann nach England verschlagen? Also sicherlich nicht zwingend die Band, sondern andere Dinge, ne?
Naja, es war nach die Zeit, wo man sich zwischen Zivildienst und Bundeswehr entscheiden musste als junger Mann und ich habe mich gegen die Bundeswehr und für den Zivildienst entschieden und hatte einen Freund, der in Bristol halt lebte und immer noch lebt und da als Sozialarbeiter in einem Heim für autistische Kinder gearbeitet hat und meinte, da kommen jedes Jahr deutsche Volunteers und wirst du das nicht auch machen? So. Und das war so, ja klar, irgendwie. Und ich, also es ist also wirklich von der Abi-Party, so einen Tag später saß ich im Flieger und wollte einfach weg aus diesem engen Korsett, was Erzgebirge ist irgendwie, und wollte da weg. So. Und dann, genau, da bin ich dann da so gelandet.
Okay. Wie ging es dann für dich weiter?
Also ich war 3 Jahre da und hatte eigentlich auch den Plan da zu bleiben. So. Also das stand eigentlich relativ schnell fest, dass ich das geil finde, dass Bristol eine geile Stadt ist, in der ich mich wohlfühle. Ja. Und ich war aber auch irgendwie erst 21 dann so, ne, und hatte dann so das Gefühl, irgendwas muss noch passieren. Und Studieren in England kam für mich damals nicht in Frage, weil das einfach zu teuer ist und ich nicht aus einer Familie komme, wo man das hätte finanzieren können. So. Und dann hatte wiederum ein anderer Freund von mir ein Zimmer in Leipzig frei. Zu der Zeit, er lebte in Leipzig und hat gesagt, ich habe ein WG-Zimmer frei. Und hat das auch gar nicht so gemeint, wie komm, also willst du es haben, sondern hat es einfach so gesagt, irgendwie beim mal telefonieren. Und dann habe ich so gedacht, ja, Leipzig, das ist ja, soll ja auch ganz schön sein. Und dann ja. Irgendwie genauso schnell, wie ich in England gelandet bin, auch wieder abgehauen und war dann auf einmal in Leipzig. Und da bin ich jetzt immer noch. Also das war okay. 2010 bin ich dann in Leipzig gelandet und bin da jetzt geblieben.
Du hast aber weiter Musik gemacht. Mhm. Und was ich dann auch ganz interessant fand, du hast dann eine eigene Booking-Agentur nochmal aufgemacht.
Mhm. Ja,
wie kam das dazu?
Ja, eher so aus der Not halt, ne? Also weil wir Konzerte spielen wollten. Ja. Und das irgendwie geiler ist, wenn da Wanderlust-Booking steht in der E-Mail-Adresse und nicht Google Mail oder sowas. Ja. Und dann haben wir uns das so ausgedacht und am Anfang halt wirklich so eine dumme Idee einfach nur. Und das funktionierte aber ganz gut. Und zu der Zeit gab es in Leipzig auch noch andere Bands, die auch ähnliche Musik gemacht haben. Also sie waren so ein bisschen Post-Rock-Shoegaze-Kram irgendwie. Und dann haben wir das für die auch gemacht. Und dann ging das relativ schnell, dass wir eine GbR waren. Und dann kamen auch KünstlerInnen und Künstler aus Norwegen, Großbritannien und so weiter. Und haben dann hier, für die haben wir dann hier in Deutschland gebucht halt quasi. Und das lief eine Weile ganz gut, aber es ist natürlich auch so, dass man auf Masse gehen muss, wenn man kleine Bands hat, weil als Booker kriegst du halt die 15-16% und von 100 € ist es einfach nicht viel am Abend so. Und das war irgendwann einfach viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld und das konnte ich dann. Und das war auch oft so der Moment, wir hatten eine Künstlerin auch, für die wir eine erste Deutschland-Tour gemacht haben, die komplett ausverkauft war, so 200 Venues irgendwie. Und dann, während wir überlegt haben, wie wir die nächste Tour planen, schrieb sie mir dann, dass sie jetzt bei einer großen britischen Agentur gelandet ist. So, ne? Und das ist so oft passiert. Und mit denen kannst du halt nichts machen. So, ne? Und das ist ja auch geil, dass die eine große Agentur gefunden haben, aber das bringt mir dann halt auch irgendwie gar nichts. Ne?
Ja, verstehe ich.
Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, das dann nicht mehr zu machen, weil es einfach zu krass war. So.
Okay. Ja. Das heißt, vor allen Dingen Musikjournalismus oder Journalismus war dann oder ist dein Steckenpferd geworden. Ne? Was waren da so die wichtigsten Stationen?
Ne, ich mag das immer, also ich kriege da jetzt bestimmt Ärger von einer ganz bestimmten Kollegin, wenn ich das sage, aber ich finde das immer, ich sehe mich gar nicht so als der Musikjournalist. Ich finde, das ist immer so ein riesengroßes Wort, irgendwie, was einem so übergestülpt wird. Und eigentlich ist es immer noch genau das, was ich früher gemacht habe, nämlich beim Auflegen irgendwie, also nicht ganz früher, da war es nicht so geile Musik, aber irgendeine geile Musik unter die Leute zu bringen. So, ne? Und ich höre unfassbar viel Musik, ich kann mich für ganz viel Musik begeistern und ich finde es halt geil, Leuten das irgendwie näher zu bringen. Und die Radiosendung, die ich mache, das ist im Internet eine kleine Radiosendung, die nennt sich Miserable Monday, zweimal im Monat. Und die ging auch damit los, dass ich Freunde habe, die irgendwie auf der ganzen Welt verstreut sind und wir uns Playlists dann hergeschickt haben und ich dann gesagt habe, ey, ich kann das auch moderieren. So. Also dann haben wir irgendwie so ein Community-Ding. Ne?
Ja.
Und dann ist das so gewachsen. Und das ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt Musikjournalismus ist, wahrscheinlich ja schon irgendwie, ne? Aber ich habe halt einfach Bock, irgendwie über Musik zu labern. Und irgendwie ich habe dann auch für Detektor FM gearbeitet hier in Leipzig, mache da auch noch ein bisschen was. Ich habe für den Musikexpress geschrieben, den Tonspion und also so viel online, aber auch ein bisschen Print und Radio. Das war BBC Six Music, auch ein Sender, das vergesse ich immer, siehst du, Six Music, für den habe ich auch habe ich für die gearbeitet und das war ganz toll, ja.
Gibt es was, was dich dann so geprägt hat in den letzten Jahren, so medienmäßig oder was du so vorbildmäßig gerne dir anschaust?
Wie meinst du das?
Also, dass du sagst, ich orientiere mich gerne mal an den Medien oder an der Zeitschrift oder gut, zum Radios kommen wir ja eh gleich noch, aber so von der Vorgehensweise oder von dem Output dann.
Ja, also es ist dann tatsächlich schon ein Radio, also es ist dann schon Six Music und ich weiß nicht, wer den Sender hört oder wer nicht, aber es ist halt wirklich ein tolles Radio, was im Grunde genau das ist, was ich auch gerne mache, nämlich Musik zu thematisieren, das auch nicht unbedingt auf so eine sehr krass journalistische Art und Weise, sondern eher unterhaltsam, aber trotzdem Content ist key, so, ne, und da wäre ich so gern irgendwie, beziehungsweise finde ich das sehr gut. Ich höre den Sender halt auch schon echt viel, also so lang und jeden Tag irgendwie und das ist so der, da, wo ich so nach oben gucke. So,
okay. Ja. Okay. Ja, interessant auch, was du sagst mit der Radiosendung, auch wie sie gewachsen ist. Da habe ich gesehen, im Grunde genommen, wenn wir aufnehmen, beziehungsweise wenn es ausgestrahlt wird, hast du es schon gemacht. Wenn wir aufnehmen, hast du die Folge 100 vor der Brust, ne? Die
genau.
Kommt, glaube ich, Montag dann.
Die kommt jetzt am Montag, genau. Das, ich habe da auch total viel vorgehabt und wollte das riesengroß zelebrieren und wollte so ein Roundtable machen und hatte schon Gäste eingeladen und die haben auch alle zugesagt. Und dann ist jetzt aber dieses andere Projekt, nämlich Wo ist hier der Krach, irgendwie ein bisschen gekommen. Das hat so viele Ressourcen gefressen, dass ich gar keine Zeit hatte, mich um meine große 100. Geburtstagsfeier zu kümmern.
Aber manchmal sind diese runden Sachen, das ist auch total überbewertet. Man kann das genauso gut zu 111 zum Beispiel machen.
Es ist vielleicht sogar geiler, hast du recht, ja. Vielleicht wird es die 111 dann, ne?
Tatsächlich. Okay, wir haben es angeteasert, du hast es jetzt auch nochmal gesagt. Wo ist hier der Krach?
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen, um da mal nachzuforschen? Ich habe es eingangs schon gesagt, du hast mit 6 Programmmacherinnen gesprochen. Wie macht ihr das eigentlich? Weil du total unzufrieden warst mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was war für dich so als erster Schritt vielleicht oder als erste Frage der Auslöser? Ich gehe das jetzt mal an, ich forsche mal.
Naja, im Grunde beschäftigt mich die Frage schon ganz lang, ne? Also seit ich komme wieder auf den Sender, seit ich Six Music höre und mich dann frage, warum gibt es das hier eigentlich nicht, ne? Also warum? Und dann gab es letztes Jahr den Moment, da war ein DWDL-Interview von Mira Seidel. Mira Seidel ist die Programmchefin von Das Ding. Und Mira Seidel hat damals gesagt, dass sie die Neuausrichtung ihres Senders mit weniger musikalischer Vielfalt und mehr Durchhörbarkeit bestücken möchte oder so betiteln möchte. Und das hat mich total getroffen. Also ich fand das richtig, ich dachte, das ist doch nicht mehr mein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das kannst du doch als Programmchef in einer Jugendwelle, das kannst du doch nicht sagen, sowas, ne? Und dann auch noch ernst meinen. Und ich hatte damals auch dann irgendwie so ganz viel Kritik ins Instagram reingepoltert, was dann dazu führte, dass Mira Seidel mir schrieb auf Instagram und wir miteinander telefoniert haben.
Okay.
Und daraus ist, also es war auch voll nett und ich glaube, sie ist in letzter Instanz dann auch nicht die, die sich das ausgedacht hat, sondern sie muss das halt irgendwie verargumentieren dann irgendwie so, ne? Aber es steht halt so sinnbildlich dafür, was die Jugend- und Popwellen halt so machen in Deutschland und ich finde das einfach kacke, so. Und ich, also das, also ne, so auf einer ganz persönlichen Ebene tut mir das einfach weh, weil ich denke, also die verspielt da halt so viel Potenzial irgendwie. Und ich hatte damals schon einen Text geschrieben zu diesem Das Ding quasi und dachte dann, irgendwie muss das weitergehen. Und das ist dann im letzten Jahr, habe ich mich dann zusammen mit der Kollegin Melanie Golin, die du ja auch kennst, die hier auch schon war, wir haben uns ein bisschen zusammengetan, wir kannten uns so aus dem Internet irgendwie und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben und dachte so, hast du Bock, irgendwas zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu machen? Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben so Ideen hin und her geworfen und irgendwann kam dann die Idee. Also wir hatten anfangs noch eine ganz andere Idee, die wir auch versucht haben umzusetzen, die aber krass gescheitert ist, schon in Stunde 1 quasi.
Oh.
Und
was war's denn?
Also die Idee war, dass wir dem Bauchgefühl, was wir haben, erstmal nachgehen und das mit Fakten belegen. Also wir wollten erstmal sehen, ist es denn wirklich so? Also stimmt es denn, dass da so wenig Subkultur stattfindet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Radio? So. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wir picken uns jetzt 10 relevante Radios raus, öffentlich-rechtliche, Kultur- und Popwellen so, und schreien die einfach mal an und sagen, hier, passt auf, wir wollen eure Neuzugangs-Playlisten, also quasi die Playlisten, die jeden, oder die Listen mit den Songs, die jeden Freitag neu auf die Rotation kommen.
Ja.
Und davor haben wir uns auch noch getroffen mit VUT, mit dem Deutschen Musikverlegerverband und so. Das war ein ganz furchtbares Meeting auch. Also es tut mir leid, weil viele bestimmt auch hier zuhören. Aber es war so ein Meeting, wo ich, also erstmal war es unfassbar lang und es war so desillusionierend. Und danach dachte ich mir so, ey, was ist da los irgendwie? Und dann haben wir halt alleine die Sender angeschrieben und wir haben quasi entweder gar keine Antwort bekommen oder die Antwort, dass es diese Playlisten nicht gibt oder dass es diese Playlisten gibt und wir die aber nicht haben können. So. Also hatten wir dann quasi null Daten nach dieser kurzen Recherche so und haben dann gesagt, okay, dann verlassen wir uns halt auf unser Bauchgefühl, weil, also wir hören das ja auch so, ne? Und genau, und dann kam die Idee mit, lass mal in anderen Ländern gucken, so, weil vielleicht gibt es das ja da besser. Und nach Six Music kam dann ein Sender nach den anderen und wir haben jetzt uns für 6 entschieden, wir hätten aber auch 10 machen können. Also es gibt tatsächlich sehr viele öffentlich-rechtliche Musikradios, die gut funktionieren. Und das war, genau, ja.
Jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Mich würde zumindest mal interessieren, ob du der Meinung bist, dass das, wonach du gesucht hast, dass es das schon mal gab im Radio in Deutschland?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon. Also ich gerade so eine Ostbiografie, ich bin zwar kurz vor der Wende geboren, Aber ich weiß natürlich, dass meine Eltern sehr viel DT64 gehört haben, was jetzt im Grunde Sputnik ist, also so was zu Sputnik geworden ist und was damals natürlich ein total krasses, subversives, progressives Radio war, was wo die einfach gemacht haben. Und das in einem System, was ja viel repressiver ist als das, wo wir jetzt leben. So, ne? Und ich glaube, das gab es auch im Westen. Und ich glaube, diese AutorInnen-Sendungen und AutorInnen-Radios, die waren ja tatsächlich mal da, ne? Ich verstehe nur nicht, warum die weg sind, also warum man sich davon entfernt hat. Und aber ja, ich glaube schon, dass das Radio ursprünglich auch ein Medium war, was anders funktioniert hat, als es jetzt funktioniert, öffentlich-rechtlich. Okay.
Und als du dann losgegangen bist und die potenziellen Interviewpartner kontaktiert hast, haben die das verstanden? Waren die begeistert? War das schwere Arbeit, die überhaupt irgendwie denen verständlich zu machen, was du da vorhast?
Also wir sind halt so mit der Frage rangegangen, könnt ihr uns sagen, warum es so gut läuft bei euch? So, das war so.
Das ist natürlich sehr einschmeichelnd,
ja. Ja, ich glaube, da sagt dann halt keiner nein, so.
Ja.
Aber durchaus, also bis auf Dodo Gradisch-Danak, die bei FM4 die Senderchefin ist, die weiß natürlich, wie der deutsche Radiomarkt funktioniert so, aber sonst war denen das nicht bewusst, dass es sowas nicht gibt. Also es ist ja eher das Gegenteil, dass es in Australien gibt es ja sogar 7 öffentlich-rechtliche Musikradios und wenn du dem dann erzählst, wir haben das hier in Deutschland, also so in der Form gar nicht, dann guckt er dich schon irgendwie an und denkt so, okay, wow, so, ne? Aber es war eigentlich relativ einfach. Also das Radio Promin ist mit dabei, das ist der öffentlich-rechtliche Jugendsender in der Ukraine. Da war es ein bisschen kompliziert, weil die jetzt natürlich ein ganz anderes Thema noch haben und das war auch im Vorhinein, wollten die auch von mir sehr viel wissen, warum und wer ich bin und wie wir das dann, also das ist ja natürlich auch nicht okay so. Aber sonst war das eigentlich relativ easy, da die Leute ranzubekommen, ja.
Okay, dann lass uns mal forschen, was euch weiter fehlt und vor allen Dingen, was diese Menschen dir alles erzählt haben. Die Interviews hast du, glaube ich, auch schon alle geführt und die werden jetzt so nach und nach als Text, glaube ich, veröffentlicht. Ne?
Genau, ja.
Okay. Jetzt nochmal so grob drauf geguckt. Wir müssen das gleich so ein bisschen aufdröseln oder mal versuchen aufzudröseln. Aber bei all dem, was diese Menschen dir erzählt haben, waren da große Überraschungen bei? Oder war das schon vieles von dem, was du eigentlich so von außen gesehen hast, was du dir gedacht hast, was du dir eh wünschst, so war das eigentlich schon relativ safe?
Ja, kann ich klar mit Nein beantworten. Also es waren absolut gar keine Überraschungen. Es war genau das, was ich erwartet habe, was die mir sagen werden. So.
Okay.
Also mit der Frage, warum macht ihr öffentlich-rechtliches, nischiges öffentlich-rechtliches Musikradio, kamen im Grunde all die Argumente, die ich eh schon vermutete, dass es die gibt, warum man sowas machen sollte. Also das so wirklich große Überraschungen gab es nicht. Es gab eher die Bestätigung dessen, dass was ich dachte. Oder was
also
ich dachte.
Keine großen Geheimnisse gelüftet sozusagen auch. Ne? Also
nee.
Verstehe. Okay, wenn du dir diese 6 Sender jetzt mal anschaust, sind die im Kern alle dann, sind auch aus ganz unterschiedlichen Ländern, sind die im Kern, machen die alle irgendwie so das Gleiche in der gleichen Richtung oder ist das nochmal so total unterschiedlich? Gehen die unterschiedlich ran?
Es ist dann doch sehr unterschiedlich. Also ich muss auch gestehen, dass, also zum Beispiel FM4 ist ja jetzt auch kein klassisches Musikradio. Also da passiert ja auch anderes. So, ne? Dennoch ist FM4 ein Sender, wo man auch, wenn man in der österreichischen Musikbranche nachfragt, wie steht ihr zu dem Sender, sagen alle, ohne diesen Sender gäbe es uns quasi nicht. Also die haben eine wahnsinnige Kraft, die sind eine Riesenpartnerin, so sagt es Dodo Gradisch-Tanek auch für die österreichische Musikszene. So, ne? FIP zum Beispiel in Frankreich dagegen ist ein absoluter Musiksender. Da läuft quasi den ganzen Tag nur Musik und die wird alle 20 Minuten von einer ganz, ganz kurzen Moderation unterbrochen, die aber auch nichts von dem gerade Gehörten irgendwie journalistisch einordnet oder einsortiert. So, ne? Also da ist ganz viel Musik, die aber auch nicht geplaylistet ist, sondern das sind Menschen tatsächlich, die jeden Tag 2 Stunden Playlist zusammenschieben. Es muss eklektisch wie möglich sein. Die haben absolut gar keine Rotation. Es ist immer neu. Die müssen alle Genres irgendwie in diese 2 Stunden unterbringen. Von daher sind die Sender sich schon sehr verschieden, was ja aber auch toll ist, weil das so viel zeigt, also weil es zeigt, was man alternativ eben auch machen kann, also welche Modelle es so gibt. In der Ukraine zum Beispiel, die spielen 100% ukrainische Popmusik und da ist alles dabei und die haben irgendwie eine Quote von, ich glaube, 30% oder so, die sie müssen. Die haben aber gesagt, nee, wir machen 100 einfach.
Ja, das ist ganz interessant, ne? Gerade weil du eben Frankreich oder auch FM4 ist ja eigentlich auch hier immer so dieses Beispiel.
Ja.
Also ich kenne mich jetzt auch nicht besonders gut in der ausländischen Radiolandschaft aus. Gut, man kennt so ein bisschen aus UK und dann kommt eigentlich immer, dass viele immer sagen, ja, FM4, das ist so das Paradies so für alle Leute, die hier mit Musik arbeiten. Und ich habe vorneweg, Frankreich ist ja eh eigentlich auch sehr bekannt dafür, dass viel französischsprachige Musik dann auch gespielt wird. Und ich habe gelesen, dass gerade während dieser Pandemiezeit FM4 nochmal so diesen Anteil, glaube ich, angehoben hat an österreichischen Acts, die gespielt werden. Also das bedeutet ja im Grunde genommen auch, wenn man es auf die Musikbranche dann überträgt, und das ist ja auch eben angedeutet, es ist ja auch in gewisser Weise so eine Art Wirtschaftsfaktor. Es unterstützt die Musikbranche, die Einheimische, massiv da, ne?
Voll. Also nicht gerade in dieser Zeit, ne, so Post-Corona, wo auch der Live-Markt ja immer noch unfassbar angespannt ist für viele und viele einfach prekär unterwegs sind, wäre das ein Statement, das einfach zu sagen, wir machen das jetzt, wir machen mehr, als wir bisher gemacht haben. So, ne? Und im Grunde verpasst der Öffentlich-Rechtliche ja einen total relevanten Markt. So, weil, also so Leute wie ich oder du ja wahrscheinlich auch. Ne? Also ich sehe mich da nicht abgebildet und ich würde es hören, wenn sie das machen einfach. Ich wäre dabei. Aber zurzeit ist es nicht so. Und das sagt Jeff Smith von Six Music auch, der sagt auch, wenn du, keine Ahnung, Rough Trade fragst oder Domino in UK, die sagen auch, ohne Six Music würde das alles nicht funktionieren. Also das kommt ja auch zurück zu den Künstlern, das also oder auch zu so einem Verständnis für Musik als Kulturgut, als heimisches Kulturgut. All das fehlt halt irgendwie und das ist so schade, dass man das auslässt. Und also ich will auch gar nicht sagen, dass das gar nicht stattfindet. Sicherlich gibt es Musikstrecken und tolle Musikbeiträge und sowas, aber es fehlt halt ein Sender, der sich, meiner Meinung nach fehlt ein Sender, der sich halt 24/7 damit auseinandersetzt und das nicht immer auf so eine doll journalistische und Beitragsformatierung irgendwie, sondern cool irgendwie so, ne?
Ja, würdest du denn sagen, die Sender im Ausland, über die wir jetzt gerade sprechen, die haben halt auch so eine gewisse Macht in der Fischung oder Stellung, dass sie so Hitmaker sind, also so wirklich dann Hits machen können, Stars, nein, nicht Stars, aber sind halt so, ne, bestimmte Größen fördern können?
Ich glaube schon. Also ich kenne die Idols, weil die auch aus Bristol sind. Und ich habe auch schon mit denen zusammen gespielt so und wir kannten uns halt irgendwie und die waren halt immer irgendwie eine Band, die da waren, aber niemand beachtete das groß. Und es ist wirklich Steve LeMack von Six Music, hat die irgendwann mal live gesehen, hat die gespielt und dann ging das halt los. Also die sind schon Tastemaker und das kann man natürlich auch irgendwie kritisch sehen, dass das dann irgendwie so zu so einem Gatekeeping wird oder sowas, dass es so John Peel-mäßig nur noch einer irgendwie den Hut auf hat und sagt, was geil ist so. Aber ich glaube, so ist es auch nicht, weil die da auch viel zu breit genretechnisch aufgestellt sind so. Aber klar ist alles, was den europäischen Musikmarkt betrifft, geht das schon ja irgendwie immer auch so mit London so, ne? Also das ist ja schon dann so in einem Bereich so.
Okay. Und wenn man jetzt so ein bisschen ketzerisch an die Sache rangeht und sagt, Mensch, was interessiert ihr euch denn jetzt überhaupt noch für Radio? Das ist eh schon so runtergewirtschaftet. Im Grunde genommen wird das nur noch so nebenbei gehört. Und warum überhaupt noch Radio? Also die Leute sind doch eh alle im Internet unterwegs und was weiß ich, wo hören Podcasts und ey, komm. Macht dir da doch keine Mühe, bringt doch eh nichts.
Ja, klar, die Meinung kann man natürlich haben, ne? Aber also es ist so ein bisschen Henne und Ei. Also warum hören denn die Leute kein Radio mehr, ne? Und ich glaube halt vor allem die Jugendwellen, die sind die, die jetzt Gas geben müssen und die Kids an die Radios binden müssen. Und das schaffen die, glaube ich, nicht mit Mainstream-Durchhörbarkeit und es klingt eh alles gleich so, sondern mit unangepassten, individuellen, nischigen, interessanten, spannenden Themen. Und dazu gehört eben auch Musik, ne? Und wenn ein Radio weiterleben soll, dann müssen die das irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube nicht, dass sie das schaffen, indem sie genauso klingen wie ihre privaten Pendants. So, weil dann stellt sich die Frage der Relevanz. Und ob es, also ich habe jetzt die Woche nochmal nachgeguckt, weil ich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, wie viele öffentlich-rechtliche Sender es überhaupt in Deutschland gibt. Und es ist
viel, ne?
Ja, sind 83.
83?
83, laut Statista.
Also so. Da zählst du so NDR 1, NDR 2.
Genau.
Genau. Okay.
Aber wahrscheinlich auch die Streams, die dann haben. Also die zählen da wahrscheinlich, also ich keine Ahnung, aber es ist eine unfassbar hohe Zahl und das ist von 2021 zu 2022 sogar gestiegen. Also man schafft neue Sender. So, und dann ist aber auch die, also wer hört das denn? Und das kann ja auch keiner sagen, weil auch oft dieses Argument ist, wir haben zu wenig HörerInnen oder es ist zu viel Geld oder so. Ich meine, 83 Sender, Radiosender, öffentlich öffentlich-rechtlich, kann doch keiner sagen, dass das alles so Millionen Quoten sind, so, ne? Also das ist ja dann, ja, ja, ja. Also das stimmt ja dann aber auch nicht, so, und also das finde ich irgendwie verrückt, so. Und dann gibt es aber keinen, der sich explizit mit Musik, also mit alternativer Popmusik auseinandersetzt, so. Ja.
Wo was sind denn die Gründe, dass es nicht passiert? Also dass das, was du kritisierst, ihr habt ja bestimmt, ihr beschäftigt euch damit, was sind denn die Gründe, du sagst, oder das klingt so ein bisschen raus, die orientieren sich eigentlich sehr stark an den privaten Radiosendern, die haben ja dann auch schon ein bisschen einen anderen Auftrag, sag ich mal. Mhm. Warum? Also sie machen ja keine Werbung, also sie haben ja keine Werbespots.
Nee, eigentlich... Eigentlich ist das eine total komfortable Lage, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Ne? Also werbeunabhängig und einschaltquotenunabhängig Programm zu machen, heißt für mein Verständnis, dass es auch spannend sein kann und dass es auch irgendwie, dass man eben nicht gucken muss, wer. Also das ist ganz interessant, weil die BBC, die hat so ein Code of Conduct und ich habe das nicht ganz rausgefunden, ob das tatsächlich stimmt, was da drin steht und ob die da tatsächlich danach arbeiten. Aber da ist so ein Punkt und also ich kriege den jetzt nicht zitatmäßig hin, aber da steht eben drin, dass man die Qualität eines Programms nicht mit der Quote irgendwie bemisst, sondern im Vorhinein nach ethischen und Diversitätsaspekten und sowas. Also da ist es festgeschrieben, dass eben nicht auf die Quote geschaut werden soll, sondern ist das sinnvoll, dass wir als, oder ist das in unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag, dieses Programm, was wir hier gerade produzieren?
Ja.
Und unter dem Aspekt kannst du ja so viel machen, so, ne? Da musst du nicht gucken, und selbst wenn es nur 100.000 HörerInnen sind, so, dann ist das ja auch völlig okay für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so, ne? Ja. Die Frage, warum das nicht passiert, die musst du, glaube ich, irgendwie dem Herrn Knifke stellen oder wer auch immer gerade den ARD-Vorsitz hat, weil ich kann die nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich höre nur, und das war auch in dem Gespräch mit Mira Seidel, dass natürlich Geld immer eine Rolle spielt, wobei ich dann auch denke, ey, so ein Musiksender, keine Ahnung, kann nicht viel kosten. Also so im Vergleich zu dem, was sonst so ausgegeben wird für die,
also TV, Arbeit, ne?
Ja, ja, eben. Ich arbeite ja auch fürs Fernsehen so und ich weiß, was da so die Gelder sind für Produktion und also ganz im Ernst irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass dann da kein Geld da ist irgendwie.
Ja.
Und alles wird dann halt doch immer irgendwie mit Quote argumentiert, ne? Wir müssen irgendwie gucken, das ist relevant und irgendwie zu die Marke und keine Ahnung. Aber ich verstehe das alles nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Wie tief bist du denn so drin, wenn du das mal vergleichst, so öffentlich-rechtlich, ist ja nicht nur dann der Rundfunk, sondern auch eben ne, TV oder auch irgendwelche Webangebote so. Gibt es denn da denn, also da hätte ich jetzt behauptet, da gibt es schon mehr von dem, was du dir wünschst, oder?
Im TV?
Ja, oder also so, oder auch dann so Funk und sowas.
Ach so.
Also im Internet, also.
Ja, aber machen die da Musik auch bei Funk?
Nee, also aber generell, dass man sagt, so frische, neue, moderne, junge Inhalte, die einfach auch sich mal was trauen können und eben nicht so dieses Private kopieren müssen.
Das kann sein. Also ja, ich habe Funk lange nicht so, aber klar, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel die auch schon so ModeratorInnen dann dazu holen, die eh schon etabliert sind und dann im Vorhinein schon irgendwie so ein Branding irgendwie um sich herum aufgebaut haben. Aber ja, vielleicht passiert da noch mehr, das weiß ich gar nicht so genau. Aber musiktechnisch ist ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja noch schlechter aufgestellt, würde ich fast behaupten, als die Radios, oder? Also ich habe das immer so, während Corona habe ich immer so, wenn man dann Samstagabend auf dem Sofa lag, weil man nichts anderes machen konnte und dann lief dann da schon wieder irgend so eine Show, so,
ja,
weißt
ja,
du? Und dann ist da schon wieder Giovanni Zarrella und nichts gegen ihn, so, ist toll, aber keine Ahnung, da hätte man ja auch was so Judas Holland-mäßig irgendwie da, also da wäre der Moment gewesen, the moment to shine für die eben, ne? Mach doch mal was für die Kultur, so.
Verstehe ich, ja. Ne? Glaubst du denn, das Radio, der Rundfunk muss sich so ein bisschen mehr öffnen, also da zählen ja dann vielleicht auch so ein bisschen solche Sachen wie Podcasts damit rein. Also eigentlich so ein Riesenfeld, das man eigentlich so als Rundfunk, als Radio eigentlich noch viel stärker bearbeiten müsste. Oder das gibt es teilweise schon, aber ich glaube, oder wenn ich das so von außen betrachte, zum Teil sind da dann andere dann doch ordentlich vorangeprescht, vorbeigeprescht.
Also auch jetzt in Bezug auf Musik, meinst du? Oder
ja.
Ja, ich kenne auch keinen öffentlich-rechtlichen Musikpodcast. Wenn wir jetzt auch, also ja, ich bin halt ein Radiokind, ich mag halt Radio so, ich mag dieses dieses Jetzt-Gefühl, das passiert jetzt und das Verbindende und das ich, nicht nur ich und der Moderator oder die Moderatorin, sondern ganz viele und wir hören das alle zur selben Zeit. Das ist das, was mich an Podcasts, also ich höre auch Podcasts, aber das ist halt schon der Unterschied, glaube ich, dann einfach zum Radio, zum klassischen Radio. Und ich finde, das Radio hat so eine ganz tolle Magie einfach so. Mhm. Ne? Und was war die Frage? Ob mehr Podcast-Angebote?
Also generell, also dass generell, man das Radio ja eigentlich auch gucken muss. So. Ich meine, das ist ja so auch die große Diskussion bei Fernsehen. Mhm. Keiner guckt mehr quasi um 20.15 Uhr den Film, sondern alle gucken in der Mediathek, dass man sich natürlich als Radio auch nicht nur inhaltlich öffnen muss, sondern auch quasi ja technisch oder was die Formate angeht im Prinzip. Ne?
Wahrscheinlich.
Dann wäre ja dann eigentlich so Podcast so dicht eigentlich am Radio dran. Und
yeah,
das ist zum Beispiel auch so beim letzten Reeperbahn-Festival gab es auch große Panels zum Thema Musikpodcast und eigentlich alle OMR oder dann auch von Universal, die alle sagen, ey Mann, es gibt viel zu wenig Musikpodcasts. Das ist natürlich auch einerseits so diese rechte Frage.
Große Probleme, ne?
Genau, aber andererseits sie glauben alle daran, dass man das eigentlich anpacken kann, dass da noch ein unglaubliches Potenzial wäre.
Ja, es gibt nicht so viele, ne? Also das direkt mal zu droppen, die Kollegen von Detector FM, die haben das ja gerade gemacht mit ihrem Popfelder-Podcast und ich glaube, das funktioniert auch echt gut. Aber die haben das auch irgendwie ausgediert mit GEMA und GVL wahrscheinlich, dass man da die Songs spielen, also irgendwie gibt es da ja Wege.
Es gibt Lösungen, Goldstückli kann ich ja immer nur hervorheben.
Ja.
Letztendlich, wenn du jetzt nur über Spotify gehst, ist es sogar noch einfacher.
Aber da bist du dann plattformgebunden halt, ne?
Wenn klar, du das mit, genau. Ja. Aber es gibt schon Möglichkeiten, also das definitiv, ne? Das vermisse ich jetzt schon, dass da noch viel mehr gemacht wird im Prinzip auch.
Ja, aber das müssten dann ja auch Sender machen, die sich eh ja schon mit, also
ja,
so.
Ja, klar.
Und die gibt es ja dann vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht gibt es die Redaktion gar nicht, die das machen könnte. So, ne?
Ja. Was glaubst du denn? So, wenn die jetzt sagen, so, okay, hier, der Martin, der hat da jetzt irgendwie was gemacht und dem hören wir jetzt doch nochmal genauer zu. Und was sollen wir denn jetzt machen?
Mhm.
Was sind denn so die nächsten Schritte, die du dann vorschlagen würdest?
Also, Punkt 1. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch noch keinen Sender gegründet, so weiß ich nicht. Und
aber
also
so, wo man sagt, so, ja, so stelle ich mir Veränderungen vor.
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass man. Also, es gibt wahrscheinlich mehrere Wege. Man könnte halt überlegen, okay, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 10 Jugendradiowellen, die klingen eh alle gleich, dann lasst es doch irgendwie verbinden, sodass es eben Regionalanteile gibt, je nachdem, wo du bist, so, aber vielleicht braucht es diese ganzen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wäre jetzt so ein Gedanke, vielleicht braucht es diese alle nicht mehr, wir machen einen und dann gibt es halt eben die regionalen Anteile, so. Mein großer Wunsch wäre natürlich, wenn man einfach einen Sender schafft, ne, also wenn es einen nationalen Sender, ja, der vielleicht irgendwie so Deutschlandfunk Musik heißt oder sowas, dass man den einfach erschafft irgendwie und den mit geilen Leuten bestückt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, so die Idee von ByteFM, mit der die angetreten sind, die machen ja im Grunde genau das, ne? Und also das eben öffentlich-rechtlich könnte man, das wäre so, was ich glaube, weil die Power des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Ressourcen, die sind halt einfach krass, ne? Und das kannst du als privater kleiner ByteFM-Sender, der, ich glaube, die haben jetzt 10.000 Mitglieder oder so, ne? Das kannst du ja nicht stemmen, so. Du kriegst absolut, ja nie diese Relevanz, so, ne? Von daher glaube ich, es wäre geil, wenn man einfach sagt, wir versuchen jetzt mit guten Leuten einen Sender auf die Beine zu stellen und sagen eben nicht, wir gucken jetzt mal 2 Jahre, wie es läuft und dann entscheiden wir neu, sondern wir gucken vielleicht mal 10 Jahre, wie es läuft, weil sowas muss ja auch wachsen, gerade wenn es eben Nische ist und wenn es klein ist und wenn es nicht Mainstream ist. So. Wir geben dem Ganzen Zeit und Geld und versuchen, dass die Leute sich da austoben können. So.
Ja. Die Radios, die du da vorgestellt hast oder auch die Leute, die du interviewst, die Radios, das sind auch national sendende Radios?
Zum Teil, also zum großen Teil senden die national oder halt in den 6 größten Städten, also das ist bei FIP zum Beispiel noch, ich glaube bei Double J in Australien oder eben DAB+, was ja in Deutschland auch immer noch so ein Thema ist, was so ein bisschen hinten runterfällt, das ganze DAB+-Ding irgendwie, was in anderen Ländern schon viel größer ist und dann hast du es ja auch national so, ne? Also dann ist es ja wurscht. So.
Ja, okay. Ja, was da immer auffällt, also dass man teilweise bestimmte Namen kennt, einfach durch Präsentation oder durch auch so Konzert Mitschnitte oder so, fällt mir das immer auf. So, ich glaube Double J oder ich weiß jetzt nicht, ob es öffentlich-rechtlich ist, ne? Aber zum Beispiel in den Niederlanden gibt es ja King, zum Beispiel, die super viel auch Live-Geschichten machen und so, wo das immer wieder so reinschwappt über Social Media. Das nehme ich zum Teil überhaupt nicht wahr hier dann auch so in Deutschland. Ne?
Ja.
Nee.
Ja, oder auch, also in den Staaten, das ist zwar auch nicht öffentlich-rechtlich, aber KEXP so, ne? Die auch ganz viel machen und das, ich weiß gar nicht, wie die sich finanzieren. Ich glaube auch durch Spenden oder sowas. Aber es ist wahrscheinlich einfach ein Riesenland da. Ja. Es gibt vielleicht auch noch mal andere so, ne? Aber Potenzial ist da, ne? Also man kann da ganz viel machen, wenn man will, so. Und man muss es wollen, ne? Man muss es einfach wollen, glaube ich. Ja.
Wenn du so mit den anderen Radiomacherinnen sprichst, so du hast gerade gesagt, die Österreicher, die kennen natürlich die deutsche Radiolandschaft, die anderen haben da aber nicht große Berührungspunkte mit? Oder wie schauen die so auf Deutschland? Ein bisschen mitleidig oder keine Ahnung, haben sie nichts von gehört?
Ja, ich glaube, denen war das auch ein bisschen egal, hatte ich so das Gefühl.
Ja, gut.
Der Jeff Smith von der BBC, der kannte irgendwie grob die ARD, das war ihm so ein Begriff. Der meinte dann aber auch im zweiten Satz direkt, ey, wenn ihr ein Panel macht und ich mit irgendjemandem von der ARD sprechen soll, dann ladet mich bitte ein. Das fand ich irgendwie ganz nett so. Weil das wäre ja auch mal voll interessant, wenn eben sich mal zwei Radiomachende treffen, so, ne, aus verschiedenen Ländern.
Klar, ja.
Aber sonst war da eigentlich. Und das, also war auch gar nicht so das Thema, weil es sollte ja auch um die gehen, so, ne? Das war mir ja wichtig. Ich will ja wissen, wie ihr das macht, so. Und weil ich kann nicht so richtig davon erzählen, wie wir das machen, weil wir machen das halt nicht, so, ne?
Ja.
Und deswegen, aber wie einfach eingangs schon gesagt, ne? Also das war schon, es gab schon so ein Erstaunen darüber, dass es das nicht gibt. Und gerade wenn du dann mit Sendern eben wie Double J, wo es daneben noch sechs andere Musiksender gibt, die sich mit verschiedensten Musikrichtungen beschäftigen, man dann sagt, ey, wir haben das gar nicht. Also wir haben halt in Deutschland von Kultur, da passiert aber ganz viel Kultur und so, nicht explizit Musik so, dann war das schon so ein bisschen, okay, warum? So.
Okay.
Kann ich da auch nicht beantworten, warum, weiß ich nicht.
Jetzt ist dieses Projekt, wo ist hier der Krach gestartet? Du veröffentlichst nach und nach die Texte, du bist jetzt hier im Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier und da auch nochmal vielleicht Interviews gibst und so weiter. Mhm. Wie ist denn generell so das erste Echo, was du so bekommen hast?
Es ist witzig, weil zum einen kam ganz oft die Frage, was ist denn Musikradio? Und dann so mit dem Kommentar, naja, alles, was du willst, passiert ja schon so bei Radio 1 zum Beispiel. Und dann dachte ich so, okay, ich hätte es vielleicht noch besser erklären müssen, was ich eigentlich will, nämlich ein Radio, was Musikradio ist und nicht nur ein Radio 1, was ja sicherlich ein gutes Radio ist, aber das ist ja kein Musikradio, weil die machen da ja ganz viel neben dem Musikalischen, was sie sicherlich gut machen. Aber das war so, das kam tatsächlich öfter, als ich dachte irgendwie. Im Grunde sehr viel Zustimmung von Labels und also von so Promo-Agenturen, mit denen ich auch zu tun habe und Bands und so. Was mich da aber immer so ein bisschen verwundert, ist, dass das nicht öffentlich passiert, diese Zustimmung. Also die kommt dann so in der DM irgendwie. Und dann denke
aber
ich,
andererseits muss man ja auch sagen, es gibt ja dann doch auch immer wieder Stimmen, die diese berühmte Radioquote fordern.
Ja, das gibt's, das ist immer so die Diskussion dann, ne, irgendwie. Ich bin da auch, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich zur Radioquote sagen soll, weil ich glaube.
Ach, schade.
Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
Sind viele sehr unsicher, was sie dazu sagen sollen. Ob das wirklich dann die Lösung ist, ne?
Ne, ich habe halt Angst davor, dass es dann noch mehr Majors, deutsche Major Acts sind, die dann gespielt werden, so, weil das bringt dann halt auch niemanden was irgendwie. Hm. Und ich glaube, man muss die Quote plus, also da muss noch irgendein Satz dahinter kommen, der dann sagt, das bedeutet es dann aber so.
Ja.
Vielleicht.
Wie machen das die anderen mit den Quoten?
Die in der Ukraine, wie gesagt, haben 30%, die Dänen haben, glaube ich, auch 30%, die machen das einfach. P6 Beat war der Sender, mit dem wir da gesprochen haben. Und die Franzosen haben zwar auch eine Quote, aber der Typ von Radio FIP sagte so, das ist uns eigentlich egal, wir spielen halt einfach, was wir wollen. So. Also wir machen halt, und das kommt dann am Ende schon so, also ne, wenn du die Quote verstanden hast, dann machst du, also dann ist es vielleicht eh normal, dass du die Musik dann spielst. Also das wäre so das beste Outcome einer Quote, dass es dann sowieso passiert irgendwie.
Aber da könnte man sich das ja gut angucken, ne? Also wenn du jetzt sagst, so, keine Ahnung, habe ich Angst, dass da nur bestimmte Sachen dann abgespielt werden, da könnte man sich dann ja zumindest nochmal da anschauen, so, was spielen sie denn wirklich?
Was spielen sie denn wirklich, ja. Das müsste man vielleicht nochmal machen. Ja, ich weiß nicht. Also ansonsten war die Reaktion, die Reaktion war auf Instagram sehr viel besser als auf der Webseite dann tatsächlich. Ja. Die Texte, die abgerufen wurden, die Zahlen waren nicht so groß wie die Welle auf Instagram. Das ist aber, glaube ich, immer so irgendwie. Und ich glaube, wir haben das mit einer schönen Kampagne auch ganz gut geschafft, die Texte sehr komprimiert auf Instagram nochmal darzubieten und nochmal so den groben Inhalt. Uns oder mir ist es wichtig, dass die Diskussion einfach rollt. So, ne? Und ob die Leute jetzt, klar, ist geil, wenn ihr die ganzen Texte lest, so, weil die sind total gut geschrieben, finde ich. Ja, und irgendwie voll informativ. So, und da steckt echt eine Menge Arbeit drin. Aber das Wichtige ist, dass wir darüber reden, dass das gerade ein Problem ist, was wirklich eins ist, glaube ich. So, ne? Mhm. Und was ich dazu sagen wollte, dass ich halt das cool finde, dass ich von Labels oder anderen Menschen aus der Industrie Nachrichten bekomme, dass das wichtig und gut ist, so frage ich mich aber trotzdem, na, wo seid ihr denn aber alle? Also den Krach suche ich jetzt nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern ich suche den auch bei KollegInnen, bei MusikerInnen, bei Agenturen, Labels, dem VOT, der GEMA, der Initiative Musik, wem auch immer, weil warum reden wir da nicht jeden Tag öffentlich darüber, dass das nicht da ist, dass wir nicht abgebildet werden, dass wir zwar Plays bekommen, aber das viel zu wenig ist. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum die Branche darüber nicht so wütend ist, wie ich es bin, so irgendwie. Oder nicht offensichtlich so wütend. Oder ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch nicht, vielleicht siehst du das anders, keine Ahnung. Aber ich würde mir da so ein bisschen mehr wünschen, dass wir zusammen einfordern, dass da jetzt was passiert. So, das wäre so der zweite Wunsch, als das, was das
Projekt im Rauskommen war. Guter Punkt. Also so für mein Gefühl ist es schon so, dass man, jetzt kann ich so aus Labelsicht sprechen, dass man wirklich das Gefühl hat, es findet kaum noch irgendwo was statt, eben von dem Krach oder den Indie-Bands oder wie auch immer man das dann so nennt. Die Plätze sind total limitiert oder man kann nicht so richtig nachvollziehen, warum kaum Newcomer entdeckt werden können irgendwie, ne? Warum das so limitiert ist. Da stimme ich schon mit dir überein. Gleichzeitig ist, glaube ich, das hat auch so, dass diese Diskussion kam ja auch, glaube ich, zu Corona so ein bisschen auf. Ist man in der Musikbranche ja immer so, zumindest so auf Indie-Seite, immer so ein bisschen so Underdog-mäßig unterwegs und versucht dann irgendwie so mit dieser Situation klarzukommen, jetzt ohne die große Welle zu machen. Und ich glaube, und man ist dann vielleicht doch zu wenig organisiert oder hat noch andere Dinge. Wäre jetzt so eine Idee, warum das so ist, ne? Das stimmt schon. Andererseits, ne, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen so plakativ sieht, diese Radioquote, kommt man auch nicht voran am Ende, ne?
Ja, die wird alle 2 Jahre mal wieder hochgekocht.
Genau.
Ein bisschen mit dem Tempolimit. Und am Ende dann einfach mal machen, so. Also dann geht so der letzte Push dann irgendwie, dass man es dann einfach mal umsetzt, so irgendwie.
Ja. Nicht so einfach, mal sehen. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn du wirst es bestimmt kriegen oder über unsere Kanäle, wenn es dann nochmal weitere Ideen oder auch Feedback gibt von den Hörerinnen und Hörern. Ich finde das nach wie vor spannend, weil wie gesagt, das ist schon dann auch interessant zu sehen, wenn man da gerade sowas hört. Jetzt so beispielhaft FM4 fördert die einheimischen Künstlerinnen und Künstler und die dann sagen, ja, das stimmt. Also
ja,
das bringt voll was, ne?
Ich habe das auch in dem Text so geschrieben, wenn ich in meiner Funktion eben als Musikjournalist mit Bands aus Österreich spreche, dann landen wir natürlich auch, weil ich interessiert dran bin, aber wir landen irgendwie immer bei FM4, so, weil die da zu Hause sind, ne? Also weil das ein Sender ist, den die entweder schon immer gehört haben oder da neue Musik entdeckt haben und dachten, wow, das könnte ich auch machen, weil die kommt nur aus dem Nachbarort, die Band, die ich da höre oder so, und dann irgendwann da auch gespielt wurden und dadurch dann irgendwie groß oder größer geworden sind. Und ich glaube, diese ganze Welle an Bands, die aus Österreich kommen, die ja auch hier in Deutschland stattfindet, die hat eins zu eins damit zu tun, dass es dort so einen Sender gibt, der das eben pusht. So, ne? Und das ist schon echt wertvoll und gut, so, dass es das gibt. So.
Wie ist denn dann dein Blick, also das spielt natürlich in das ein, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie ist denn dein Blick sonst so auf die deutsche Musikmedienlandschaft? Ist das ähnlich? Also kritisierst du das dann im Grunde genommen auch sozusagen auch in andere Formate?
So jetzt im Print oder so, meinst du?
Zum Beispiel, ja.
Print bin ich nicht so drin. Ich weiß, es hab nicht so, das ist nicht so mein Medium, um ehrlich zu sein. Ich sehe, dass es viele, also jetzt auch gerade so Newsletter wieder kommt und sowas, das finde ich ganz cool, weil das auch nochmal so ein so ein Medium ist, was, womit ich davor nicht so wirklich was zu tun hatte und ich das irgendwie ganz geil finde, dass es einfach bei mir landet und ich da nichts für machen muss und es einfach so da ist irgendwie dann schon. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wer denn überhaupt noch so Print liest. Also ist das noch ein Thema irgendwie? Also ich sehe dann immer nur, dass man sich dann so Doppelseiten kaufen kann, wenn man dann irgendwie einen großen Release hat oder sowas und dann oder Kollegen, die dann halt so Rezis schreiben, irgendwie, um über Wasser zu bleiben. Also das weiß ich nicht so richtig, aber ich ist eh die Frage, wie Print noch, wie stark Print noch ist, so, ne?
Ja, das ist die große Frage. Auch das geht sicherlich einher mit der Frage, wie man sich so anpassen kann an neue Formate auch einfach, ne? Ist die Rezension wirklich noch notwendig zum Beispiel?
Ja, ja.
Oder muss man es dann doch auch nochmal ganz anders aufbereiten?
Ja. Ja, und dann dazu kommt halt auch dieses ganze KI-Thema noch irgendwie, wo ja auch irgendwie alle gerade drüber reden. Ich habe das jetzt vor ein paar Monaten, das hast du bestimmt auch gesehen, dass Spotify jetzt so eine KI hat, die Songs irgendwie anmoderiert. Und das gibt es irgendwie in Kanada, glaube ich, und in Amerika schon. Und ich fand dieses Feature so wahnsinnig deprimierend irgendwie, auch in diesem Promo-Video. Es ist da so dieser Mensch an diesem Handy und dann ist die Computerstimme, die dich mit dem Namen an, deinem Namen anspricht und irgendwie sind wir dann wieder full circle. Da sind wir ja wieder beim Radio, bloß eben noch ein bisschen schlechter, weil es nicht echt ist, so irgendwie. Ich weiß nicht, wieso das, also das fand ich total absurd, dass das jetzt ein Feature ist, worauf man sich freuen muss, irgendwie.
Ja. Immer die Fragen der Anwendung.
Ja. Ja. Aber du findest es gut, da höre ich so raus.
Nee, das ist tatsächlich wirklich auf die Anwendung, glaube ich, anwendbar. Ne? Wenn ich quasi, wenn ich Fahrstuhlführer bin und ich hätte gerne sehr gute Fahrstuhlmusik, dann ist sowas bestimmt extrem hilfreicher, als wenn ich mir da irgendwie mal was zusammensuchen muss. So, ja, oder ich laufe mit so und so, gibt es das schon, ne? Das ist mein BPM, meine Herzfrequenz und so, und dem angepasst hätte ich gerne Musik oder so ähnlich. Ne? Das ist, die Anwendungsgebiete sind, glaube ich, ganz unterschiedlich. Oder ich sitze im Friseursalon, also sehr plakativ, ne? Ich sitze im Friseursalon und will entspannt sein oder was weiß ich. Ne? Das ist natürlich noch was ganz anderes als jemand, der oder die dann sagt, ich will neue, coole, ich will Krach entdecken. So.
Yeah,
ne?
Yeah.
Das ist dann halt einfach, das muss man, glaube ich, in allen Bereichen sehen. Ich habe nicht so die Angst vor der KI aktuell. Und ich denke, das ist immer ein Tool, so ein Hilfswerk.
Voll.
Das kann und sollte es sein. Und ich fand mal ganz interessant, was ich auch mal gehört habe in einem Podcast, so möchte ich auch noch mal gerne so mit weitertragen, mit auf den Weg geben. Wenn wir anfangen uns über, oder nee, wir haben ja eigentlich schon genug Dinge, vor die wir richtig Angst haben sollten, da ist KI am Ende irgendwie auch Witz auch dagegen, so. Das kommt alles noch so, ne?
Ja, genau. Okay, ich glaube, Angst habe ich davor auch nicht, aber es ist natürlich eine Frage, wie man damit umgeht und wie man darauf reagiert, auch als Medienhaus, so, ne? Und
voll.
Ich fand nur dieses Spotify-KI fand ich so, ja, dann macht halt Radio. Also brauche ich jetzt keine KI, die mir die Songs anmoderiert und abmoderiert irgendwie. Dann sind wir ja wieder am Anfang.
Irgendwann. Ja, das finde ich aber so spannend, weil das ja gleichzeitig immer wieder so ist, dass man dann am Ende sagt, oh cool, wir machen etwas cool Neues. So, und dann denkt sich so, ach krass, der Musikpodcast ist ja eigentlich Radio. Ne? Oder jetzt kommt so, ey, wir machen Videopodcast, mega. Und dann denkst du so, Moment mal, Videopodcast, das gibt's doch schon auf YouTube ewig, also quasi eine Sendung, ne? Oder irgendwie, also wo man dann so merkt, so krass, was ist denn wirklich der neue Inhalt? Lass uns noch mal kurz drüber nachdenken, was das so bedeutet. Ne? Aber das im Großen und Ganzen, also das finde ich schon, dass es total immer schwieriger wird, diese Tastemaker-Funktion zu besetzen, ne? Also die übernimmt viel Spotify tatsächlich jetzt. Mhm. Ne? Aber
ja, wobei Spotify, also ich meine, du hast da, ich weiß, 100.000 Songs pro Tag, die da oben landen.
Ja, irgendwie so, glaube ich, war das, ja.
Ich glaube, der, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, der Algorithmus gibt dir ja am Ende auch nur das, was du gut findest. So, ne? Also der
ähnlich,
ich
weiß, ja.
Der aus deiner Bubble heraus, ob du Musik entdeckst, von der du noch gar nicht weißt, dass du sie gut findest. So, ne?
Klar.
Und das ist halt, das kann der Algorithmus, glaube ich, nicht so richtig leisten. Und da kommt eine Redaktion irgendwie oder ein Filter, was quasi Radio ist, natürlich viel näher dran. Und wenn du es schaffst, als Sender das Vertrauen aufzubauen, dass du dem Hörer oder der Hörerin auch 5 Songs vorspielen kannst, wo du nicht sicher bist, ob sie denen gefallen, und die trotzdem dranbleiben, dann ist das natürlich 1000-mal mehr wert als ein Spotify-Algorithmus, finde ich.
Absolut. Ja, ja, klar. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist so dieses Tastemaker-Ding. Das muss man sich halt auch einfach trauen.
Ja.
Im Prinzip.
Ja. Am Ende muss man sich's trauen und man muss es einfach mal machen. Und das wäre so, ich glaube, das wäre der Wunsch, wenn das irgendwie geht, wenn der Öffentlich-Rechtliche sagt, einfach wir versuchen es halt, ne? Und wir gucken nicht, wir gucken jetzt erstmal nicht auf die Zahlen oder was auch immer, sondern wir machen das jetzt einfach mal. Wichtig ist. Und ich weiß auch nicht, ich frage mich das auch oft, wie das, also gerade ne, der Umgang mit Musik als Kulturgut, ob das auch historisch gesehen in Deutschland auch irgendwie schwierig ist, dass man eh Probleme hat, so, ne? Und
habe mich auch gefragt, ja.
Das spielt bestimmt alles irgendwie mit rein. So. Ich glaube, da ist man in Großbritannien einfach ganz anders aufgestellt. So, ne?
Und
das ist sicherlich in der deutschen, in dem deutschen, keine Ahnung, Verständnis von Kultur, was auch immer, es ist sicherlich komplizierter als in anderen Ländern. So. Aber man kann ja mal was probieren, so finde ich.
Gutes Schlusswort. Irgendwie. Gute, mutmachendes Schlusswort, hoffentlich. Mal schauen, was du für Feedback kriegst, was wir für Feedback kriegen. Ich bin sehr gespannt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Gespräch. Ich wünsche deinem oder eurem Projekt weiterhin alles Gute. Da kommen ja jetzt noch ein paar Texte.
Ja, auf jeden Fall.
Und,
ich glaube auch, wenn ich das nur sagen kann, ja. Text 6 wird es auch nicht vorbei sein. Ich denke, wir werden weiter auf der Suche nach dem Krach sein.
Sehr gut. Viel Erfolg.
Danke.
Mach's gut.
Ciao, danke.
Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Und wenn es dir gefallen hat, dann schick doch gerne eine Empfehlung an eine weitere Person. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr darüber hinaus Feedback habt, gerade zu dem Thema, was wir besprochen haben, meldet euch gerne auf all unseren Kanälen. In den nächsten Wochen geht es weiter, unter anderem mit Vivian Metzkala von der Secret League Group. Sie ist hier in Deutschland und Österreich tätig für dieses große Musikunternehmen. Dann gibt es noch ein Update von Tim Böning und Alex Siedenbiedel. Und ich spreche außerdem noch mit Colin Hauer. Zum Ende hin ein Dankeschön an unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Denkt beim Ticketing gerne an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und bis nächste Woche. Ciao.